Punkt 12. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über den Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten für Verbraucher. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke und ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Für die Aussprache wurden 30 Minuten vereinbart. Ich darf die Aussprache eröffnen und für die SPD Carmen Wegge das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, sehr geehrte Damen und Herren! Wir debattieren heute ein Gesetz, das für viele Menschen in Deutschland eine große soziale Bedeutung hat. Das Schuldnerberatungsdienstegesetz. Überschuldung ist ein ernstes Problem. 2024 suchen rund 182.000 Menschen in etwa 1.380 Schuldnerberatungsstellen bundesweit Hilfe. Die durchschnittliche Verschuldung lag bei fast 33.000 Euro. Ältere Menschen sind dabei oft stärker betroffen als jüngere. Von den Betroffenen sind besonders häufig Menschen zwischen 35 und 45 Jahren betroffen, aber auch Alleinlebende und Alleinerziehende suchen verstärkt Beratung. Die Ursachen sind vielfältig. Sie reichen von plötzlichem Jobverlust über Scheidung und Krankheit bis hin zu gesundheitlichen Belastungen. Hinter diesen Zahlen stehen Lebensgeschichten, in denen Menschen plötzlich ihre Existenz bedroht sehen, oft vollkommen unverschuldet. Rund 5,5 Millionen Menschen gelten aktuell als überschuldet. Sie kämpfen nicht nur mit finanziellen Schwierigkeiten, sondern auch mit sozialer Ausgrenzung und psychischem Druck. Unser Gesetzentwurf setzt die EU-Verbraucherkreditrichtlinie vom Oktober 2023 um. Verbraucherinnen und Verbraucher mit finanziellen Schwierigkeiten erhalten Zugang zu unabhängigen, professionellen Schuldnerberatungsdiensten, die grundsätzlich kostenfrei sind. Eine große Errungenschaft dieser Gesetzesverhandlung. Vielen, vielen lieben Dank an die Berichterstatterin Nadine Heselhaus und auch der Kollege von der Union, Sebastian Steinecke. Vielen, vielen lieben Dank für das großartige Verhandeln. Wirklich habe ich mich sehr gefreut, dass Sie das hier im Parlament erreicht haben. Denn Beratung darf kein Luxus sein, den sich nur wenige leisten können. Daher haben wir im parlamentarischen Verfahren eben klargestellt, dass Beratung künftig kostenlos anzubieten ist. Ein begrenztes Entgelt ist nur in eng definierten Ausnahmefällen zulässig und darf nicht zu einer unzumutbaren Belastung für Ratsuchende werden. Zudem definieren wir klar, wer Beratung anbieten darf. Beratungsstellen in öffentlicher oder gemeinnütziger Trägerschaft wie Wohlfahrtsverbände, Verbraucherzentralen, Kommunen oder spezialisierte Vereine. Sie stehen für Qualität und Unabhängigkeit. Anbieter mit möglichen Interessenkonflikten, zum Beispiel Banken oder Inkassounternehmen, sind ausgeschlossen. Das schützt Ratsuchende und sorgt für eine vertrauensvolle, professionelle Begleitung in schwierigen Lebenslagen. Darüber hinaus geben wir mit dem Entschließungsantrag der Koalitionsfraktion einen wichtigen Impuls. Die Bundesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit den Ländern ein nachhaltiges Finanzierungskonzept zu erarbeiten. Dabei sollen eine verstärkte Beteiligung privater Gläubiger, Verfahrensvereinfachung, Modernisierung im Verbraucherinsolvenzrecht und Digitalisierungspotenziale geprüft werden. Ziel ist eine zukunftsfähige und ausreichend finanzierte Schuldnerberatung. Was wir heute beschließen, ist mehr als eine rechtliche Verpflichtung. Es ist ein Signal sozialer Verantwortung und ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, sollen wissen, der Staat steht an ihrer Seite und bietet ihnen schnell und unabhängig Hilfe. Ein sehr gutes Gesetz. Vielen lieben Dank.
Für die AfD-Fraktion darf ich Stefan Müller das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Schuldnerberatungsdienstegesetz ist schon mit erheblichen Mängeln in die erste Lesung gekommen. Im Ausschuss ist es nicht besser geworden, das kann ich vorweg sagen. Die Umsetzung erfolgte ja auf den letzten Pfiff der zweijährigen Umsetzungsfrist. Deswegen war wahrscheinlich nicht genügend Zeit. Das größte Manko dieses Gesetzesentwurfs bleibt ein rechtspolitischer Zielkonflikt. Einerseits möchte man eine möglichst frühe Beratung von Überschuldung Betroffener. Andererseits wollen Sie nicht allzu viel deutsches Steuergeld ausgeben für überschuldete deutsche Verbraucher. Das Geld geben Sie ja lieber milliardenfach in der Ukraine aus. Und weil das aber nicht so toll klingt, meine Damen und Herren, verschwurbeln Sie die Botschaft in Ihrem Entschließungsantrag ein bisschen, indem Sie schreiben, mit Nachdruck würde sich der Bund für die Kostenfreiheit der Schuldnerberatung bekennen. Dies dürfe nicht durch ungeklärte Zuständigkeitsfragen gefährdet werden. Nun, meine Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen, das wird es auch nicht. Gefährdet wird die Kostenfreiheit durch die von Ihnen eingeführten, besonders begründeten Ausnahmefälle. wo Sie, was die Erklärung angeht, nicht sonderlich konkret werden. Sie flüchten sich da in die Floskel der Zumutbarkeit. Aber man kann zumindest daraus schließen, dass Ausnahmefälle für Sie dann vorliegen, wenn noch genügend liquide Mittel vorhanden sind. Ja, genau da macht natürlich ein Gegensteuern noch Sinn. Leider ist dann eben möglicherweise eben aber auch ein Entgelt zulässig, und das schreckt Betroffene vom Schritt in die Schuldnerberatung möglicherweise ab. Das steht nun im Widerspruch zum Ziel des Gesetzesentwurfs. Und das ist nicht gerade die hohe Kunst der Gesetzgebung, aber wer hätte was anderes von Ihnen erwartet, meine Damen und Herren? So, kommen wir zum zweiten Kritikpunkt, der mangelhaften Regelung der Qualifikation. Üblicherweise ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in Deutschland an detaillierte Vorbedingungen geknüpft, im Mindestmaß an Berufsabschlüsse oder Ausbildungsstände. Was regeln Sie? Um Schuldnerberatung anzubieten, muss man professionell sein. Professionell ist man, wenn man über ausreichend Wissen und Sachverstand verfügt. Ja, meine Damen und Herren, wer hätte das gedacht? Welche Ausbildung erforderlich ist, welches Wissen, welche Nachweise, Sie regeln dazu nicht. Selbst die Ausführungsgesetze der Länder zur Insolvenzordnung sind in dem Punkt konkreter. Und die sind schon dürftig, aber nicht mal zum Abschreiben hat es bei Ihnen gereicht, meine Damen und Herren. Stattdessen Qualitätsvorgaben, die eigentlich eher die Kumpanei mit der öffentlich geförderten Sozialwirtschaft erkennen lassen. Denn praktischerweise definieren Sie Einrichtungen in Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden als professionelle Anbieter. Und da kann man nun wirklich nicht behaupten, dass AWO und Co. für sich genommen ein Seriositätssiegel mit sich führen. Wer da Zweifel hat, der google einfach mal AWO, Skandal Thüringen oder Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern. Und schon kann man sich einlesen in einen Sumpf aus Bereicherungs- und Untreuevorwürfen. Also alles andere als ein Goldstandard im Umgang mit Geld. Und ja, weil gestern ja beispielsweise hier behauptet worden ist von der SPD, dass es eine bestimmte Straftäterdichte gäbe in diesem Bundestag, muss ich sagen, googeln Sie sich mal diese Sachverhalte mit diesen Untreuevorwürfen genau an und dann schauen Sie mal, welche Parteimitgliedschaft die Beschuldigten haben. Da wären Sie nämlich ganz demütig, meine Damen und Herren von der SPD. Also, die Qualifikationsregeln des Gesetzesentwurfs, die werden der Verantwortung nicht gerecht. Man hat eher den Eindruck, dass Sie hier Geschäftsfelder für die mit Ihnen verbündete Wohlfahrtsindustrie fördern wollen. Und dann lassen Sie mich bitte noch kurz zum Entschließungsantrag kommen. Der hat es nämlich auch in sich. Hätte nämlich alles auch noch schlimmer kommen können, wenn Sie Zeit gehabt hätten. So schreiben Sie, generell soll die Finanzierung der Schuldnerberatung in Deutschland auf eine breitere Grundlage gestellt werden. Das ist eine ziemlich putzige Aussage für eine Dienstleistung, die von Steuern finanziert wird. Breiter geht es eigentlich gar nicht. Wohin Sie tatsächlich wollen, meine Damen und Herren, das kommt im nächsten Halbsatz. Da lautet nämlich, was eine mögliche Beteiligung privater Gläubiger einschließt. Und das, meine Damen und Herren, ist gleich aus mehreren Gründen abzulehnen. Denn erstens, die Überschuldung liegt nicht bei der Sparkasse, die bereit ist, den Traum vom Eigenheim zu finanzieren. Sie liegt auch nicht beim Stadtwerk, was Strom liefern muss, obwohl die Rechnung nicht bezahlt wird. Und sie liegt auch nicht beim Händler, der vergeblich auf den Kaufpreis wartet. Die Ursachen, und ich spreche hier bewusst nicht von Schuld, die liegen nicht beim Gläubiger, sondern sie liegen in aller Regel beim Schuldner. Und gleichrangig vielleicht gerade noch bei der Politik, und zwar bei Ihrer Politik. Ihre Politik, die ein gesellschaftliches Umfeld schafft, in der gut bezahlte Arbeitsplätze verloren gehen, Verbraucher langfristig nicht mehr ihre Schulden bedienen können und generell durch die Chancenlosigkeit so desillusioniert werden, dass sie ab einem bestimmten Punkt nicht mal mehr die Energie haben, einen Brief zu öffnen. Wie viele Existenzen Ihr Lockdown, Ihre Energiepreispolitik, Ihre Sanktionspolitik auf dem Gewissen hat und wie viel Ihr CO2-Ablasshandel noch kosten wird, also wie viele Existenzen. Das ist kaum abzusehen. Eines ist jedoch für mich klar. Wenn jemand eine Sonderabgabe für die Schuldnerberatung zahlen sollte, dann doch, meine Damen und Herren, wohl Sie. Die Kosten der Schuldnerberatung ausgerechnet überproportional Gläubigern aufzubürden, die in aller Regel bereits mit einer quotalen Befriedigung geschädigt sind, das ist eine von vielen Ungerechtigkeiten, für die Ihre Politik berühmt ist. Und nur die schlichtesten Geister, meine Damen und Herren, glauben, dass die Kosten solcher Sonderabgaben letztlich beim Gläubiger hängen bleiben, die Sie in Ihren Entschließungsanträgen vorwegzeichnen. Natürlich werden diese Kosten letztendlich beim Kunden umgelegt, und zwar auf die Kunden, die ihre Verbindlichkeiten oft unter Anstrengung und Verzicht zurückzahlen. Und meine Damen und Herren von der Union, Wenn diese linke Nummer für Sie Politik der Mitte ist, dann sind wir gerne lieber rechts und sagen Nein. Denn wir sind nicht bereit, ein Gesetz zu unterstützen, das nur dem Namen nach wie eine gute Sache klingt, in Wirklichkeit aber ein Vehikel für Vetternwirtschaft ist und zu neuen ungerechten und unsozialen Belastungen für eine immer kleinere Schicht leistungsbereiter Menschen aus allen Einkommensschichten führt. Das ist der Grund, warum wir Ihren Gesetzentwurf, Ihre Entschließungsanträge und auch den Antrag der Linken auf Änderungen ablehnen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Sebastian Steinecke das Wort erteilen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir mal zur Sache zurück und zum Gesetzestext. Da hat man bei Kollegen Fitsch ja nicht so viel mitbekommen. Schuldenberatung ist Verbraucherschutz pur. Sie hilft überschuldeten Verbrauchern und Verbrauchern, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen und sie gerade vor unseriösen Geschäftspraktiken zu schützen. Deshalb ist es gut, dass wir bereits heute ein ausgezeichnetes und kompetentes Netz an Schuldnerberatungen haben, fast 1400 Stück, flankiert und unterstützt von den Verbraucherzentralen. Mit dem heutigen Gesetz schaffen wir ein neues Stammgesetz zur Zugang zur Schuldnerberatung. Wir setzen damit einen Teil der EU-Verbraucherkreditrichtlinie fristgerecht um. Der Kern des Gesetzes sieht vor, den Zugang für Schuldnerinnen und Schuldner zu den beratenden Stellen sicherzustellen. In der Anhörung waren sich alle Sachverständigen einig, dass dafür eine Kostenfreiheit geboten wäre, als auch angemessene, kommt ja noch, Herr Kollege Schmidt, ne? Also, als auch angemessene Qualitätsstandards für die Berater notwendig sind. Deswegen haben wir im Änderungsantrag zum Gesetz als auch im Entschließungsantrag das Ganze auch noch mal hervorgehoben. Nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen, die dann eben begründet werden müssen, können begrenzte Entgelte enthoben werden, wenn es wirtschaftlich zuzumuten ist. Das wird in der Praxis aber regelmäßig nicht der Fall sein. Denn zumeist suchen die Menschen mit erheblichen finanziellen Problemen die Schuldenberatung nicht auf. Und durch eine Ergänzung in § 4 haben wir zudem klar die Voraussetzungen der fachlichen Anforderungen für die Beratung noch mal deutlich gemacht. Und Herr Fetsch, wenn Sie zugehört hätten in der Anhörung, hätten Sie auch gewusst, dass die Schuldenberatungen heute schon Probleme haben, überhaupt Personal zu finden. Und deswegen auch Wert darauf gelegt haben, dass wir nicht überspannen mit dem ganzen Thema Anforderungen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Für die Zukunft brauchen wir zudem ganz klar und deutlich eine zukunftsfähige Finanzierungsstruktur für die Schuldnerberatungsstellen. Es kann nicht sein, dass die angemessene Versorgung gerade in der Fläche, in diesem Bereich an Zuständigkeitsfragen, und um die geht es am Ende auch, bei der Finanzierung scheitert. Und daher unsere Forderung an die Bundesregierung im Entschließungsantrag, überlegen wir uns gemeinsam mit den Ländern und nicht gegeneinander, wie eine vernünftige und strukturierte finanzielle Grundlage aussehen kann in Zukunft. Und sonst stehen wir nämlich tatsächlich nächstes, übernächstes Jahr oder in 3 Jahren wieder vor der gleichen Frage. Und deswegen auch unser Appell an die Länder. Wir haben die Länderinteressen abgewogen und auch berücksichtigt. Der Gesetzentwurf enthält einen weiten Entscheidungsspielraum für die Länder, wie der Zugang zur Schuldenberatung sichergestellt wird. Daher bitten wir dann auch die Länder um die breite Unterstützung. Und ich finde, für dieses gelungene Gesetz sollten wir das auch tun. Die Kostenfrage, und das haben wir ja eben schon viel zu gehört, kann man auch übrigens durch kluge Änderungen in den sonstigen Verfahren regeln. Und das ist auch im Entschließungsantrag mit drin. Die Digitalisierung gerade der Schuldnerberatungsprozesse und im Verbraucherinsolvenzverfahren sind von zentraler Bedeutung, um einerseits die Kostenstruktur zu halten, um andererseits Prozesse zu verschlanken und zu beschleunigen. Der Verband der Insolvenzverwalter hat dazu in seiner Stellungnahme in der Anhörung schon sehr viele kluge Vorschläge gemacht, die wir uns näher ansehen sollten im Prozess, und hat auch deutlich gemacht, dass ein massiver Einspareffekt möglich ist und eben auch eine deutliche Beschleunigung, was uns hilft. Und ergänzend, wir werden ja auch, wir haben ja auch Haushaltsberatungen, das ganze Thema Online-Modellprojekt, Schuldnerberatung kommt auch auf den Tisch. Auch da werden wir deutliche Effekte erzielen und sozusagen auch die Möglichkeiten, in die Fläche zu kommen, deutlich erhöhen. Ja, ich möchte auch bedanken bei der SPD. Ich glaube, das wären sehr schnelle und kollegiale Verhandlungen. Denn da möchten wir auch noch mal darauf hinweisen, wir haben am 20.11. Umsetzungsfrist. Und deswegen war es notwendig. Und weitere Dinge, die wir im Entschließungsantrag auch adressiert haben, gerade zum Thema Finanzierung und Standards, können wir nun auch nicht übers Knie brechen, sondern müssen es in einer vernünftigen Art und Weise danach gelagert regeln. Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Stefan Schmidt das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Schulden sind die schlimmste Armut. Das hat der englische Historiker Thomas Faller vor fast 400 Jahren gesagt. Viele überschuldete Menschen werden Ihnen sicher zustimmen. Überschuldung führt nicht nur dazu, dass die Betroffenen schon am Anfang des Monats kein Geld mehr zum Leben haben. Überschuldung führt auch zu Dauerstress, Hoffnungslosigkeit und gesellschaftlichen Ausschluss. In dieser Situation sind Schuldnerberatungen ein wichtiger Rettungsanker. Leicht zugängliche und unabhängige Beratungsstellen sind ein notwendiger und dringender Schritt raus aus der Überschuldung. Umso bedauerlicher ist es, dass der Gesetzentwurf bei Weitem nicht ausreicht, um die Situation der überschuldeten Menschen maßgeblich zu verbessern. Künftig bekommen mehr Menschen Zugang zu Schuldnerberatungen, zumindest theoretisch. Denn die Koalition hat sich geweigert, den Menschen auch wirklich den Zugang sicherzustellen. Schon heute ist die Beratungsinfrastruktur in Deutschland am Limit und die Unterschiede zwischen den Bundesländern zu groß. Die nächstgelegene Beratung ist häufig weit weg. Auf einen Termin dort müssen Betroffene nicht selten Monate warten. Das ist bitter, denn jeder verstrichene Monat vergrößert den Schuldenberg, die Verzweiflung und nicht selten die Existenznot. Dass die Koalition das Problem selbst erkannt hat und trotzdem keine Lösung vorschlägt, das macht es nur noch schlimmer. Das grundlegende Problem ist wie so häufig die Finanzierung. Eine bessere Beratungsinfrastruktur kostet Geld. Das fällt erstmal auf Seiten von Ländern und Kommunen an. Die stehen aber mit dem Rücken zur Wand. Da hilft auch Ihr halbherziger Entschließungsantrag wenig, indem Sie so einen gemeinsamen Vorschlag von Bund und Ländern zur Finanzierung ankündigen. Wenn sich was verbessern soll, müssen Sie umsetzen, nicht nur ankündigen, Herr Steinecke. Das Gleiche gilt für die privaten Gläubiger, zum Beispiel Banken oder Inkassounternehmen. Es reicht nicht nur zu prüfen, ob sie Schuldnerberatung mitfinanzieren sollen, aber denn immerhin tragen die Gläubiger zur Verschuldung bei und sie profitieren auch unmittelbar von einer geordneten Schuldenrückzahlung. Es ist also nur fair, wenn nicht nur die Allgemeinheit die Kosten trägt. Unser letzter Kritikpunkt lässt mich gleichzeitig etwas ratlos zurück. Warum hält die Koalition an kostenpflichtigen Schuldnerberatungen, wenn auch in Ausnahmefällen, fest? Warum weigern Sie sich so vehement, Schuldnerberatungen kostenlos für alle Menschen zu ermöglichen, so wie Sie das selbst im Koalitionsvertrag und hier am Podium versprochen haben? Bei diesem Punkt waren sich doch die Sachverständigen in der Anhörung durch die Bank einig. Für Menschen in Finanznot ist es eh schon eine große Hürde, eine Beratung aufzusuchen. Sie kommen zu dieser Beratung, weil Sie kein Geld haben. Gebühren für eine Schuldnerberatung sind eine völlig überflüssige Barriere. Der Gesetzentwurf ermöglicht den Menschen leider keine leicht zugänglichen und unabhängigen Schuldnerberatungen. Deswegen werden wir Grüne ihn ablehnen. Stattdessen möchte ich für unseren Entschließungsantrag werben. Wir Grüne wollen allen Menschen, egal in welchem Bundesland sie leben, schnelle, wohnortnahe und unabhängige Schuldnerberatungen zur Verfügung stellen. Dafür müssen wir die Beratungsstellen personell und finanziell aufstocken und die Versorgungslücken endlich schließen. Bund, Länder und Gläubiger müssen gemeinsam für eine verlässliche Finanzierung sorgen. Nur so stellen wir sicher, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, sie auch bekommen. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke darf ich Christine Willnert das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über das Schuldnerberatungsdienstegesetz. Ein Gesetz, das auf den ersten Blick für besseren Zugang zur Beratung sorgen soll, in Wahrheit aber eine große politische Chance vergibt. 5,5 Millionen Menschen in Deutschland sind strukturell überschuldet. Das ist keine Randgruppe. Das sind Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Rentner, Menschen, die durch Krankheit, Jobverlust oder steigende Lebenshaltungskosten in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Meine Damen und Herren, die Sachverständigen haben in der Anhörung vor dem Ausschuss Recht und Verbraucherschutz kein Blatt vor den Mund genommen. Der Entwurf erfüllt den EU-Auftrag nicht. Er zementiert unterfinanzierte Strukturen, die schon heute nur einen Bruchteil der Anspruchsberechtigten erreichen. Und dabei scheint die Koalition zu vergessen oder eher zu verdrängen, dass die Richtlinie den Kreis der Anspruchsberechtigten sogar noch erweitert. Und was macht die Bundesregierung? Sie legt ein Gesetz vor, das all diese Probleme ignoriert. Man scheint beide Augen fest zuzukneifen, um nicht sehen zu müssen, dass für die Erfüllung der EU-Vorgabe wirklich etwas getan werden muss, dass dringender Handlungs- und Investitionsbedarf besteht, um für Verbraucher einen flächendeckend leichten Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten zu gewährleisten. Die bestehende soziale Schuldnerberatung muss für Verbraucherschuldnerberatung erweitert werden, denn die geltenden SGB-Regelungen schließen viele Gruppen aus. Wenn Beratung leicht zugänglich ist und frühzeitig ansetzt, kann sie präventiv wirken und auf lange Sicht viele Kosten für Staat und Wirtschaft sparen. Weniger Zwangsvollstreckungen, weniger Insolvenzverfahren, mehr Menschen, die psychisch entlastet werden, die arbeiten, Steuern zahlen und nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und der Änderungsantrag der Koalition, er klingt nach Bewegung, ist aber leider reine Kosmetik. Eine verbindliche Finanzierung fehlt nach wie vor. Und selbst von der Möglichkeit, Entgelte zu verlangen, konnten sich die Koalition nicht trennen. Ja, meine Damen und Herren, ein Entgelt soll nur in besonders begründeten Ausnahmefällen erhoben werden. Aber das schreckt schon ab. Und der bürokratische Aufwand, solche punktuellen Gebühren zu erheben, kostet mehr, als er einbringt. Gleichzeitig will die Regierung die Verfahren verschlanken.
Frau Abgeordnete, würden Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion zulassen?
Nein. Gleichzeitig will die Regierung die Verfahren verschlanken, um Kosten zu sparen. Das passt einfach nicht zusammen. Deswegen legen wir heute unseren eigenen Änderungsantrag vor. Wir machen den Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten zu einem echten Rechtsanspruch. Und wir nehmen den Bund in die Pflicht, sich an die Kosten zu beteiligen. Außerdem sollen Wirtschaftsakteure, die Mitverantwortung tragen oder profitieren, über Sonderabgaben zur Finanzierung beitragen. Dafür schlagen wir einen Schuldnerberatungsdienstefonds vor, der durch ein gesondertes Gesetz geregelt werden soll. Wir sichern die Kostenfreiheit der Beratung ohne Einschränkungen. Und weil wir den Sachverständigen zugehört haben, fordern wir bundeseinheitliche Qualitätsstandards, damit Unterstützung nicht länger vom Wohnort oder kommunalen Finanzen abhängt. Die Regierung versucht vorrangig last minute ein Vertragsverletzungsverfahren in Brüssel zu entkommen. Wir wollen die politische Chance nutzen, endlich Strukturen zu schaffen, die wirksam sind. Wir werden diesem Gesetzesentwurf nur in der Fassung unseres Änderungsantrages zustimmen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion darf ich Nadine Heselhaus das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist es wichtig, noch mal kurz aufzuzeigen, wo wir bei diesem Thema eigentlich politisch herkommen. Es handelt sich um einen Teil der EU-Verbraucherkreditrichtlinie, die wir umsetzen müssen. Das Justizministerium der vergangenen Legislatur war damals allerdings nicht der Ansicht, dass es für Deutschland einen Handlungsbedarf im Bereich der Schuldnerberatung tatsächlich geben würde. Und das sieht die jetzige Justizministerin Hubig glücklicherweise ja völlig anders. Wir haben jetzt sogar ein eigenes Gesetz vorliegen, was wir nachher beschließen werden. Und das ist ganz wichtig, um die notwendige Sichtbarkeit und auch Wertschätzung für dieses Thema endlich in den Fokus zu rücken. Wir als SPD sind und wir bleiben davon überzeugt, dass die Schuldnerberatung für alle kostenlos sein muss. Und es war damals schon nicht einfach, tatsächlich dieses Ziel in den Koalitionsvertrag hineinzubekommen. Ich war dabei, ich weiß es, es war ein verdammt dickes Brett. Doch darauf konnten wir jetzt in den Verhandlungen aufbauen. Und nur so war es eben auch möglich, dann jetzt hier den Grundsatz der Kostenfreiheit wörtlich festzuschreiben. Ja, in besonders begründeten Ausnahmefällen sind Entgelte möglich. Aber wir haben es schon gehört, es wird wahrscheinlich in der Praxis gar nicht zum Tragen kommen. Insofern ist es eine faktische Kostenfreiheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und weil die Bundesländer betroffen sind, müssen sie dem Gesetz auch im Bundesrat zustimmen. Also müssen wir auch darauf in unseren Verhandlungen Rücksicht nehmen. Und deswegen waren für uns im parlamentarischen Verfahren drei Dinge maßgebend. Erstens, der Entwurf musste verbessert werden im Hinblick auf die Kostenfreiheit und auch was die Qualitätsanforderungen angeht. Zweitens, angesichts der Haushaltslage konnten wir eben auch nicht wild irgendwelches Geld versprechen, was wir dann am Ende gar nicht haben. Und drittens, bringt die größte Verbesserung am Entwurf eben nichts, wenn das Gesetz im Bundesrat am Ende scheitert. Ich möchte an dieser Stelle noch mal eben auf die Argumentation aus der AfD eingehen. Denn ja, wir haben einen Entschließungsantrag, die Länder mit ins Boot geholt. Und die Bundesregierung werden wir beauftragen, zusammen mit den Ländern eine Finanzierungsgrundlage zu schaffen und auch Vereinfachungen möglich zu machen für die Länder. Und Sie haben das ebenso kritisiert, auch im Hinblick auf die mögliche Einbeziehung privater Gläubiger. Sie haben auch kritisiert, dass die Wohlfahrtsverbände adressiert werden. Jetzt hatten Sie ja auch einen Änderungsantrag durchaus gestellt. Der wurde wieder zurückgezogen. Da stand das aber auch alles genauso drin. Insofern absolut unglaubwürdig an dieser Stelle von Ihnen. Ich bedanke mich zum Schluss bei meinem Kollegen Sebastian Steinicke von der Union für die wirklich gute Zusammenarbeit. Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben hier gemeinsam etwas für die Menschen hinbekommen, die sich in einer sehr schwierigen Lage befinden. Und am Ende kann es jeden von uns treffen. Und deshalb ist es ein wichtiges Signal. Stimmen Sie also bitte dem Gesetz zu. Und am Ende bitte auch die Länder im Bundesrat. Dankeschön.
Als letzte Stimme in der Aussprache hören wir für die CDU-CSU Dr. Konrad Körner.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich fühle mich in dieser Koalition der Mitte immer dann wohl, wenn von links und von rechts extrem gleichzeitig die Kritik kommt, dann wissen wir, wir sind genau in der Mitte der Gesellschaft, da wo wir hingehören, und wir ändern im Leben der Menschen konkret etwas. Warum? Wir haben es gesehen, die AfD, sie schafft es, eine 7-minütige Rede zu halten, ohne konkrete Vorschläge, denn die konkreten Vorschläge, die haben Sie ja davor zurückgezogen, weil Sie gemerkt haben, dass Ihr eigener Antrag doch nichts gebracht hat. Sie schaffen es, eine Rede zu halten, indem Sie noch mal alle YouTube-Buzzwords unterbringen, dann noch dreimal Deutsch sagen, Glückwunsch dazu, und das war's dann. Das wiederum ist keine ordentliche Gesetzgebungsarbeit. Das merkt man, nachdem Sie insbesondere im Ausschuss auch nicht einmal Ihren Mund dazu aufgebracht haben. Tja, und dann kommt die Linkspartei und sagt natürlich, alles muss natürlich noch mehr gratis werden und natürlich soll jeder unbedingt immer eine Beratung haben. Ich frage mich ja, wann Sie dann den Antrag stellen für mehr finanzielle Bildung, Eigenverantwortlichkeit, denn das ist es doch, worum es um uns geht. Der Sozialstaat, er soll denen helfen, die Hilfe brauchen. Dafür fassen wir heute Entscheidungen. Wir wollen aber einen grundsätzlichen Verbraucher, der in der Eigenverantwortung steht, der mit seinem Geld zurechtkommt. Ja, nicht jeder schafft es. Aber deswegen brauchen wir vielleicht mehr finanzielle Bildung, richtige Geldanlage- und Anlagestrategien, ETFs für alle. Das wäre ein guter Grund, um Verarmung zu verhindern. Ich freue mich auf Ihre Anträge zu diesem Thema. Aber Die Schuldnerberatung, ich kenne sie bei mir auch vor Ort. Die wirkt nämlich auf allen Ebenen, ja. Sie entlastet auch öffentliche Haushalte, nutzt den Gläubigern, wenn Rückzahlungen besser funktionieren, wenn Verfahren geordnet laufen. Denn Schulden, sie entstehen selten aus Leichtsinn. Meist sind sie die Folge von Lebensereignissen, auch schlechter finanzieller Bildung. Viele Menschen nehmen auch Kredite für sinnvolle Dinge auf. Die erste Wohnung, das Auto. Aber dann passiert etwas, womit keiner rechnet. Krankheit, Trennung, Arbeitslosigkeit oder eine Krise. Deswegen, Überschuldung führt zur Verarmung, zur sozialen Ausgrenzung, kann auch jeden treffen, zieht sich auch durch alle gesellschaftlichen Schichten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Schuldnerberatung sicherstellen, dass wir Qualitätsstandards noch aufzeigen. Schuldnerberatung ist dann unverzichtbar für die, die es brauchen. Sie stabilisiert Menschen, nicht nur übrigens wirtschaftlich, auch sozial, emotional. Und ohne qualifizierte Schuldnerberatung, ohne niedrigschwellige Angebote, haben Betroffene kaum eine Chance, ihre Lage aus eigener Kraft zu bewältigen. Deswegen setzen wir jetzt mit diesem Gesetzentwurf die EU-Vorgaben um. Ja, wir halten an der Kostenfreiheit der Beratung fest und in begründeten Ausnahmefällen ein begrenztes Entgelt. Also wer Gesetzgebung länger gemacht hat und das Wort grundsätzlich versteht, weiß, das wird nur in den seltensten Fällen so sein. Aber Missbrauch zu verhindern, das wäre doch gut. Deswegen finde ich diese Regel so sinnvoll. Wir schaffen auch da weiter klare Regeln. Wir sorgen dafür, dass Beratung unabhängig bleibt, Interessenkonflikte vermieden werden und wir schaffen auch eine verlässliche Datengrundlage zu diesem Thema. Jetzt geht es in die Verhandlungen mit den Ländern. Deswegen haben wir einen Entschließungsantrag noch mit eingebracht. Wichtig ist, dass wir weiter daran arbeiten, Verfahren zu vereinfachen, Zugang noch niedrigschwelliger zu gewährleisten, damit die Menschen schnell zur Schuldnerberatung kommen, vielleicht auch schon einen digitalen Zugang wählen können. So können wir weiter Kosten senken, Prozesse beschleunigen, und dann kann das Geld denen zugutekommen, die es wirklich brauchen. Mehr Beratung für die Menschen vor Ort. Herzlichen Dank.
Damit darf ich die Aussprache schließen. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über den Zugang zur Schuldnerberatungsdienste für Verbraucher. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 2774, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 1847 und 2458 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 2788 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist die Fraktion Die Linke und Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Wer stimmt dagegen? SPD, CDU, CSU und AfD. Wer möchte sich der Stimme enthalten? Das ist niemand. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 1847 und 2458 in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dafür? Das ist CDU, CSU und SPD. Wer stimmt dagegen? AfD, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. Wer möchte sich enthalten? Niemand. Damit ist der Gesetzentwurf in der zweiten Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist CDU, CSU und SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen und AfD. Wer möchte sich enthalten? Das ist niemand. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 2774 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD. Die Gegenprobe. Das ist die AfD und Die Linke. Wer möchte sich enthalten? Das ist niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 2789. Wer stimmt dafür? Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. Wer stimmt dagegen? AfD, CDU, CSU und SPD. Enthaltungen? Sehe ich keine. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Ich rufe auf die